Ja, als wir heute Morgen unsere Straße lang fuhren, aus dem Wald raus, da habe ich gesehen, was die Feuerwehr zu tun hatte bei uns in der letzten Nacht, letzten Tag. Das ist alles schlimm gewesen. Mindestens 30 Bäume waren über unsere Straße gefallen, die alle klein geschnitten werden mussten. Ja, der Wilfried hatte schon gesagt, wir haben uns im Männerkreis den Text angeschaut aus dem Matthäus-Evangelium, die Verklärung Jesu. Matthäus 17, Verse 1 bis 13. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich dir 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber die Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie von dem Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch sage ich euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Ja, die Verklärung Jesu überschrieben in der Bibel. Manchmal hat ja ein Mensch ein besonderes Erlebnis und dann sieht man das seinen Augen auch an und sagt, er schaut wie verklärt, hat etwas Besonderes erlebt. Jesus nimmt seine Jünger mit, 3 seiner Jünger, auf einen hohen Berg, heißt es hier. Jesus ist oft allein auch auf einen Berg gegangen, um Ruhe zu finden, um zu beten, mit seinem Vater zu reden. Wir haben eine Mitarbeiterin, wir haben bei uns einen Spitzenberg in unserer Nähe. Das ist wie so ein Kegel. Und eine Mitarbeiterin, die geht öfters mal auf diesen Berg da oben und sagt, da habe ich Ruhe, da habe ich Zeit zum Beten. Berg ist für mich auch ein Bild für meinen Glauben. Als einer, der Gott kennt, der Jesus kennt, der glaubt, der ist wie auf einem Berg, der sieht mehr als andere, die eben nicht glauben. Wir haben einen ganz anderen Blick in diese Welt hinein, in die Geschehnisse dieser Welt. Fällt mir gerade ein, wir waren diese Woche im Einwohnermeldeamt, weil wir Dagmar einen neuen Ausweis brauchten und wir wollten uns Reisepässe noch ausstellen lassen. Und wir sind da bei den Gideons. Und dann hat Dagmar diesem Herrn, der dort saß, der war erst nicht sehr freundlich zu uns, aber dann ging das schon, war es besser, hat sie ihm ein neues Testament angeboten. Da hat er die Hände hoch und gesagt, ich bin bekennender Heide. Und da fiel mir das Wort von diesem aus der Losung rein, da stand nämlich drin, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin Christ, ich wollte Ihnen was sagen, was ich heute früh in der Bibel gelesen habe. Und habe ihm dieses Wort gesagt. Da hat er erstmal geguckt. Und gesagt, denken Sie mal drüber nach, und dann sind wir gegangen. Jesus trifft hier eine Auswahl seiner Jünger, hat ja 12 Jünger und 3 nimmt er mit auf diesen Berg. Er hat ja meist immer diese 3 mitgenommen. In Gethsemane hat er die 3 auch mitgenommen, sie sollten mit ihm beten Und an anderen Stellen in der Bibel sind es diese drei Jünger, die Jesus mitnimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die anderen Jünger nicht so einfach war. Dass sie sich manchmal vielleicht ein bisschen zurückgesetzt fühlten oder auch neidisch waren. Wir wissen ja, dass unter den Jüngern da auch manchmal so Rangeleien gab. Jesus hat eine Auswahl getroffen. Wir sind ja auch Auserwählte. Auserwählt von Gott. Wir dürfen seine Kinder sein. Das ist was ganz Großartiges. Ich danke jeden Tag dafür, dass Gott mich erwählt hat. Ich kann das zwar nicht begreifen, warum ich gerade, aber es ist eben so. Und dafür können wir eigentlich nur danken. Und dann heißt es hier, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Die Kleider wurden weiß. In einem Kommentar habe ich gelesen, Adam und Eva, die hatten wahrscheinlich ein Lichtkleid bis zum Sündenfall. Und als sie schuldig geworden waren, war dieses Lichtkleid weg. Und dann stellten sie fest, dass sie nackt waren. Und ich nehme an, dass Mose und Elia auch dieses Lichtkleid hatten. Und Jesus auch. Ja, es ist eine himmlische Begegnung, die sie hier erleben, Mose und Elia. Von Mose wissen wir aus der Bibel, dass sein Leichnam nicht gefunden wurde, als er starb. Und von Elia wissen wir, dass er also in einem feurigen Wagen, steht in der Bibel, gen Himmel gefahren ist. Und diese beiden Männer aus dem Alten Testament erscheinen hier Jesus. Es steht hier, sie reden mit Jesus. Ich habe mich gefragt, was werden wir geredet haben? Worum ging es da eigentlich? Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, Jesus hat ja schon vorher von seinem Leidensweg gesprochen und auch hier auch nochmal, dass sie ihn gestärkt haben, ihm Mut zugesprochen haben auf diesem Weg. Gleich manches noch gesagt, was auf ihn zukommt. Ja, es war eine Berührung mit der himmlischen Welt, für uns noch unsichtbaren Welt. Die Hirten in Bethlehem hatten das, Petrus im Gefängnis auch, wie ein Engel zu ihm kam. Ja, und Petrus, der Pressesprecher, der Jünger, der sagt dann, hier ist gut sein. Ich habe heute Morgen noch mal in einer Zeitschrift gelesen, einer christlichen Zeitschrift, Magazin von dem christlich-sozialen Werk in Bautzen. Die schreiben da von einer Familienfreizeit, berichten da und schreiben sie, ein Kind hat auf der Freizeit gesagt, also hier ist es schön, hier möchte ich bleiben. Vielleicht kennen wir auch manchmal solche Situationen, Freizeit oder irgendein Fest, eine Feier, wo uns sagt, das ist schön, also das möchte man festhalten, hier möchte ich bleiben. Ja, und dann will der Petrus ja sogar drei Hütten bauen. Sehr bescheiden, denn an sich und die anderen beiden denkt er gar nicht, nur für Jesus, Mose und Elia. Wir kennen vielleicht auch solche geistlichen Höhepunkte, Konferenzen, Freizeiten, Begegnungen, wo wir finden, das ist also schön, also das müsste so bleiben. Und wir brauchen auch solche Zeiten zum Auftanken für unser geistliches Leben. Aber ich denke, auch eine stille Zeit am Morgen ist auch so eine Begegnung. Ist eine Zeit, die uns gut tut. Eine Gebetsgemeinschaft. Aber von dem Berg müssen die Jünger daher dann wieder runter. Es geht wieder in das alltägliche Leben. Und dort geht es dann um die Bewährung. Ich habe manchmal Christen getroffen, die also von einer Freizeit oder einer Konferenz zur anderen gefahren sind. Und die waren also mit ihrer Gemeinde, in der sie lebten, nicht zufrieden. Das war ihnen alles zu einfach, nicht geistig genug oder was weiß ich. Sie wollten immer wieder so ein Erlebnis haben. Es ist schön, schon sowas zu haben, aber ich denke, die Bewährung, kommt dann in der eigenen Gemeinde im Alltag. Ja, es geht zurück in den Alltag. In dieser Begegnung hier, in dieser Erzählung der Bibel, als sie zurückkommen dann wieder in den anderen Kreis der Jünger, da gibt es schon wieder Probleme. Da ist ein Mann da mit seinem Sohn, der fallsüchtig ist, und die Jünger können ihn nicht heilen. Aber das Großartige ist, die drei Jünger, wenn sie da runtergehen von dem Berg, gehen sie in der Begleitung mit Jesus. Und wenn wir in unseren Alltag wieder gehen, nach einer schwierigen Situation, einer schönen Erlebnis, dann geht ja Jesus mit uns. Er ist bei uns, auch im Alltag, wo wir uns bewähren müssen. Ja, und dann kommt eine Stimme aus der Wolke vom Vater: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Ihr erinnert euch vielleicht, dass bei der Taufe Jesu dieselbe Stimme kam: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ohne diesen Zusatz, den sollt ihr hören. Ja, wir sind auch Gottes Söhne und Töchter. Der Bibel steht, wir sind Miterben der Herrlichkeit Christi. Wir sind wie Jesus geliebt von unserem Vater. In der Bibel steht, wir sind teuer erkauft aus einem alten Leben, und Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir haben zu ihm Zutritt, zum Vater, jederzeit. Ich weiß, ich war mal unterwegs. In der Nacht kriegte ich einen Anruf von einer unserer Töchter, die sagt, mein Auto ist kaputt. Was kann ich jetzt machen? Ich habe dann gesagt, was ich dann machen soll, was ich hinwenden soll, was ich anrufen soll. Aber so ist das mit unserem Gott auch. Wir können ihn jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Er ist immer für uns da. Die Bibel steht, bei ihm ist viel Vergebung. Er wartet jeden Tag auf uns, so wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er hat auch Tag und Nacht auf seinen Sohn gewartet, dass er zurückkommt. Unser Vater ist immer in Wartestellung. Jesus hatte das Wohlgefallen des Vaters. Warum hatte er das? In der Bibel steht, er tut nur das, er sagt das von sich selbst, ich tue nur das, was der Vater tut. Also er war ganz eins mit seinem Vater. Ich denke, wir tun manchmal Dinge, die nicht unbedingt uns Jesus eingegeben hat, weil wir noch nicht so eins sind wie Jesus mit dem Vater. In der Botschaft der Engel an die Hirten, da heißt es, Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Wer sind die Menschen seines Wohlgefallens? An welchen Menschen hat Gott, hat Jesus Wohlgefallen? Ich denke an Menschen, die bewusst immer wieder seine Nähe suchen, seine Hilfe suchen. Auch wenn sie schuldig geworden sind. An Menschen, die das Opfer seines Sohnes ganz bewusst annehmen und dafür danken, dass Jesus für sie gestorben ist. Und an Menschen, die im Leid, im Schmerz auch nicht weglaufen von ihm. Wie hier zum Beispiel. Seine Frau hat ihm geraten, er soll Gott aufgeben. Aber er ist doch bei Gott geblieben. Oder Jakob, als er mit dem Engel oder mit Gott ringt am Jabbok, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagt er. Und als unser Sohn damals so krank wurde, da war mir klar, jetzt, gerade jetzt müssen wir dranbleiben in dieser Situation. Da kann es nur Gott hindurchbringen. Ja, den sollt ihr hören. In der Bibel steht an einigen Stellen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Haben wir eigentlich alle Ohren? Gut, manche hören etwas schwerer. Aber es geht um die inneren Ohren. Wer dieses innere Ohr hat, der soll hören. Der soll darauf achten, dass diese Ohren offen bleiben auch für Gott. Und Gottes Stimme, die ist meistens auch sehr leise, nicht so laut. Und diese Geschichte mit Elia, wie er da auch flieht vor Isebel, und da sitzt dann da in einer Höhle und da kommt erst ein Wind, starker Wind, ein Erdbeben, ein Feuer. Und dann kommt ein stilles, sanftes Seuchen, und in diesem stillen, sanften Seuchen kommt Gott zu ihm. Wie gesagt, die Stimme Gottes ist leicht zu überhören. Ich denke, es gibt auch eine geistliche Schwerhörigkeit, wo Menschen sich verschließen vor Gott, vor dem, was er ihnen sagen möchte. Es geht um das Hören mit dem Herzen. In Epheser 4, Vers 30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. Was heißt das? Ich denke, wenn wir zum Beispiel die morgendliche Zeit des Gebets einfach mal auslassen, denken wir haben keine Zeit dafür, oder wenn wir die Sonne untergehen lassen über einem Streit, nicht bereit sind, uns noch zu versöhnen am Abend. Ich denke, es gibt viele Dinge, wo wir den Geist Gottes betrüben können, unsere Ohren verschließen. Ja, Jesus rührt dann die erschrockenen Jünger an. Sie sollen aufblicken, sollen sich nicht fürchten. Da heißt es, sie sahen nur noch Jesus. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir Jesus sehen, nicht Menschen sehen, nicht auf Menschen sehen. Es gibt auch manchmal so eine Menschenverehrung. Meine Bekannte, die sagt uns, also jetzt habe ich im Internet einen Pastor entdeckt und die Predigten sind also toll und die höre ich mir immer an. Und dann fragte ich sie nach einer Zeit wieder mal, wie ist es denn, sagte, höre ich mir nicht mehr an. Der hat also eine andere Meinung vom Impfen und so weiter und so fort und da und Corona, das ist nicht mehr mein Pastor. Ja, man kann auch von geistlichen Koryphäen enttäuscht werden, aber nicht von Jesus, wenn wir bei ihm bleiben. Menschen sind nur Wegweiser und Wegbegleiter, Zeugen, die andere auf den Weg bringen. In Sachsen gab es einen Jugendwart am Rande meiner Heimatstadt Chemnitz. Durch den sind viele junge Leute zum Glauben gekommen. Hat ungefähr 200 Leute sind durch ihn in eine christliche Arbeit gekommen. Jugendwart und so weiter, auch Pastoren. Jetzt ging durch die Presse der Bericht, dass er also auch ein Missbräuchler gewesen ist an jungen Menschen. Ich muss sagen, das hat mich eigentlich sehr erschüttert. Und dann waren wir gerade im Auto und da kam auch wieder ein Bericht im MDA. Und da ging er aus dem Bericht hervor, dass er junge Menschen sehr stark bedrängt hat, sich zu bekehren. Also wahrscheinlich war das dieser Missbrauch. Er hat junge Menschen sehr stark in Richtung Jesus gedrängt, also zur Beichte gedrängt auch. Bekehrt euch. Ordnet euer Leben. Mein Neffe ist auch durch ihn zum Glauben gekommen und ist auch dran geblieben. Und ich kenne also viele auch, die auch wirklich gute Diener Gottes geworden sind, brauchbare Diener Gottes geworden sind. Ja, aber wie gesagt, wir sollen eben nicht auf Menschen sehen, sondern auf Jesus. Ja, Jesus gebietet seinen Jüngern Stillschweigen, sie sollen nicht darüber reden, bis er auferstanden ist. Das Eigenartige ist, dass sie gar nicht nachfragen. Da kommt ja schon eine Leidensankündigung von Jesus, aber die Jünger blenden das ganz und gar aus ihrem Leben. Ja, und dann sagen sie ja, bevor der Messias kommt, muss erst Johannes der Täufer kommen. Und Jesus muss ihnen sagen, ja, er ist schon gekommen. Aber man wollte ihn nicht haben. Man hat ihn ausgestoßen und schließlich auch getötet. In die Predigt von Johannes dem Täufer ging es um Sünde, um Buße, um Umkehr. Aber das wollten die Menschen ja nicht hören oder viele nicht hören. Kürzlich war eine Sendung im Deutschlandfunk, wurde ein Buch vorgestellt und der Autor, der hat ein Buch geschrieben, Christentum von rechts. Und hat also gesagt, es gibt also viele Christen, die rechts sind. Es gibt also nicht nur eine Gesellschaft, Menschen, die rechts sind, aber auch Christen, die rechts sind. Und dann habe ich so mitgekriegt, indem er sagt, das sind Christen, die noch an den alten Werten festhalten, die an der Bibel festhalten, Fundamentalisten. Und die passen nicht mehr in die Zeit. Johannes der Täufer hat ja auch nicht in seine Zeit gepasst. Schon von seinem also von seiner Kleidung her und von seinen Essgewohnheiten war er ein Außenseiter. Und Christen, die an Jesus festhalten, die an der Bibel festhalten, die passen eigentlich nicht mehr in unsere Zeit. Und damit, ich denke, damit müssen wir uns abfinden, dass das so ist. Ja, wie gesagt, Jesus hat auch hier angekündigt, dass es ihm genauso gehen wird wie Johannes dem Täufer. Jesu Leidensweg war unser Erlösungsweg. Durch sein Leiden und Sterben sind wir erlöst worden. Das war seine Mission. Darum ist er an diese Welt gekommen. Das Kreuz war sein Ziel, seine Mission, dort zu sterben. Und wie ist das mit uns? Unser Leidensweg, den wir ja auch haben, da und dort, immer wieder, das ist unser Heiligungsweg. In der Bibel steht, dass wir Nachfolger Jesu durch Leiden vollendet werden. Ich denke, unser Glaube wird am meisten geprägt durch die Leidenszeiten, die wir haben. Nicht durch die Hochs, die auch da sind, die auch schön sind. Aber ich denke, ich habe jedenfalls in meinem Leben so erfahren, die Leidenszeiten waren die Zeiten, die mich näher zu Gott gebracht haben. Wo diese Verbindung zu Jesus enger geworden ist. Ich habe ein Buch gerade gelesen von großartigen Gottesmännern. Und da kam das immer vor, dass sie also auch Leidensstrecken hatten. Manchmal sehr schlimme und schwere und lange Leidensstrecken auch. Aber das hat sie geprägt. Dadurch sind sie Zeugen geworden für Jesus und haben anderen Menschen den Weg zeigen können. In der Bibel steht, Gott legt uns Lasten auf, aber er hilft uns auch tragen. Und wie Jesus mit den Jüngern in den Alltag gegangen ist, vom Berg der Verklärung wieder in die Tiefe des Alltags, so geht auch Jesus mit uns in den Alltag. Und wir dürfen wissen, er ist bei uns im Guten und auch in schweren Zeiten. Ich möchte mit uns beten. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du alle Tage bei uns bist, wie du es uns zugesagt hast. Auch dort, wo wir schwere Wegstrecken haben, Lasten zu tragen haben, da bist du da und hilfst uns. Herr, wir wollen bei dir bleiben, Herr. Und darum stärke uns den Glauben, Herr. Halt du uns fest an deiner Hand, auch gerade auf solchen Wegstrecken. Ja, wir bitten dich auch für unser Volk und Land, für all die Nöte, die es gibt auch, für die schwierigen Situationen, für die schwierigen Entscheidungen, die auch die Verantwortlichen treffen müssen jetzt, dass du ihnen da Weisheit gibst. Wir bringen dir auch die Krise in der Ukraine und wollen da auch dich für die bitten, die jetzt dort die Verantwortung tragen, dass du sie durch deinen Geist auch beeinflusst, dass es doch nicht zu einem Krieg kommt, dass sie auch innerlich wieder abrüsten, Herr. Wir wollen sie dir anbefehlen und sie segnen in deinem Namen. Und wir bitten dich, dass du mit uns auch in diesen Tag, in die neue Woche gehst, dass du uns segnest, dort, wo du uns hingestellt hast, unsere Ehen, Familien, die Kinder, die du uns anbefohlen hast, wir befehlen sie dir an und bitten dich um dein Geleit, um deinen Frieden und Schutz. Amen. Amen. Ja, seid alle noch eingeladen zum Abendmahl.